willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Sie strichelt schon wieder.
Ja, nein, ich muss aufpassen, weil es sind schon wieder dann Hintergrundgeräusche.
Ach so.
Mhm.
Aber
nicht sein dürfen.
Du weißt schon, wenn du das durchstreichst, dann kannst du gar nichts mehr lesen.
Aber das ist ja eh das falsche Organ der Woche, das haben wir schon.
Der knurrende Magen
war schon.
Das war das letzte
Du hast wieder
Mal.
Bei der Organuhr, sage ich schon. Organuhr nicht geschaut.
Nein.
Du kannst es nicht nachliefern.
Ich glaube,
das mit der Uhr lassen wir.
Das mit der Uhr lassen wir.
Es interessiert uns selber nicht.
Deswegen reden wir einfach nicht drüber. Nein, oder wir machen einen eigenen Part einmal über die Organuhr, weil ich wirklich auf diese Dinge
eingehe. Was den ganzen Tag erklärst, oder wie?
Vielleicht interessiert es jemanden.
Nein.
Ich meine, ich finde es auch spannend.
Du vergisst das Server zwar immer, aber okay. Ja, dann machen wir einmal wirklich einen ganzen Tag durch oder eine ganze Woche. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ich werde das nachbringen, aber halt nicht in Zitzel, weiß, sondern geil. Gleich ganz. Gleich ganz.
Und? Ganz und gar nicht, wahrscheinlich.
Gar nicht. Und stimmt nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern ich bin very busy derzeit.
Das stimmt, ja. Mhm. Also, ihr habt ja euch ein Haus komplett umgebaut, das muss man so sagen. Und da ist natürlich immer wieder viel zum Tun.
Immer wieder, ich komme nicht raus aus dem Ding.
Du kommst nicht raus, aber du hast dich auch nicht schwer weh getan.
Verschrei's nicht, wir sind noch nicht fertig.
Das stimmt.
Wir sind noch nicht fertig. Für das habe ich meine Sicherheitsschuhe immer.
Ja. Mhm.
Ich war jetzt da Holzarbeiten, gell? Und am Ostersonntag.
Ich hätte mal noch Hallo zur 13. oder 14. Folge gesagt.
Ah,
14.
Ja.
Folge.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge.
Heute
geht's ums Holzarbeiten, um Holzschneiden.
Nein.
Und da habe ich meine Sicherheitsschuhe anzogen, gell?
Aha.
Weil sicher ist sicher. Du, ich würde nur sagen, der Computer macht irgendein Update. Das macht aber nichts, gell? Soll man da aufs X klicken?
Du, wir werden sehen, ob das ganze System overfährt, oder?
Ob wir weiter aufgenommen werden.
Ob wir sabotiert werden, zuerst vom...
Und es steht da Temperaturabfall. Heißt das der Computer einen Temperaturabfall oder draußen?
Bitte, Herr.
Schau.
Ja, eigentlich soll es ja heiß hergehen, ja, wenn wir da plaudern, aber anscheinend sinkt die Temperatur.
Der Computer denkt,
die Stimmung
heute
sinkt.
Nicht. Heute nicht.
Mhm.
Aber wir haben eigentlich heute...
Na, was hast du jetzt mit deinem Holz? Was ist das? Was soll die Geschichte
ich
überhaupt?
Ich habe die Sicherheitsschuhe nur
das
erwähnen
war schon,
wollen,
also.
Dass ich mich nicht...
Du hast da kommt noch was, das Thema.
Ja, nicht so einen Spal einsagen hast du das so. Nein, aber mir ist fast ein Holzscheitel. Muss ich dazu sagen, es hat fast mehrere getroffen, weil es hat nämlich so gespalten. Man muss dazu sagen, diese Holzschneidemaschine war so nicht eine, wo man den Holzhaufen stehend hingut, gell? Sondern man hat ihn hingelegt. Und
okay.
Dann kommt von hinten so ein Stempel und der druckt ihn dann quasi zu diesem Holzschneiderding.
Mhm.
Messer, Holzschneidemesser. Und das geht dann in das Kreuz kannst du uns einstellen, das sind so Hebeln, so nö.
Jetzt wird's mir zu kompliziert. Dann schneidest du das einfach durch.
Ja, genau. Aber in vier Teile.
Okay.
Und das hat's dann so gesprengt, das Holz, und das ist in mehreren Teile und eins ist auch in Richtung mir geschossen.
Natürlich.
Natürlich. Aber wir haben alle so, ausgewiesen.
Aha, Kamikaze.
Kamikaze, das waren die Sicherheitsschuhe. Das waren fix die Sicherheitsschuhe. Und mir ist nichts passiert. Mama, mir ist nichts passiert, falls du mir zuhörst. Ich habe keine blauen Flecken, ich habe gar nichts.
Keine Narben im Gesicht. Wenn man sagt, bis
und
zum
mein Partner
wird's
sagt,
gut, aber das wird jetzt knapp.
Boah, hat mein Partner gesagt, boah, das war jetzt für uns alle knapp. Und dann habe ich gesagt, nicht nur für mich. Und ich so, ich habe nichts dafür können, wenn was passiert. Und dann sage ich, ja, aber ich habe es wirklich so...
Also es ist noch gespürt,
ja,
gell?
Im Gesicht.
Also ein es war eine Rinde hat sich noch gespürt im Gesicht.
Aber
das Harz ist biegt noch einmal auf der Wange.
Boah, weißt du, biegt das Harz noch drinnen. Nein, also kurzer Schwenker, mir ist nichts passiert über Ostern, gell? Ich hoffe euch alle auch nicht.
Mhm. Ich meine, wir nehmen ja die Folge vor auf. Jetzt muss man auch
Ostern
sagen.
War ja schon vorbei.
Mhm, genau.
Wie?
Ja.
Jetzt hast du einen Test.
Nein, aber das ist schon ewig her dann, wenn die Folge gedroppt wird.
Ach so, Mann.
Ja, weil wir ja schon voraufnehmen, weil wir natürlich immer wieder beide Krankenhausbesuche haben, den wir absolvieren müssen.
Naja, und weil wir durchgeplant sind, wir wollen ja nicht, dass ein Montag einmal keine Folge rauskommt.
Und wenn wir mal bei so einem Podcast-Festival sind, möchte man ja nicht, dass das dann spielbar ist. Das muss jeden Montag wohl mal droppen.
Wir droppen alles. Mhm. Aber wir haben heute halt ein ganz anderes Thema. Keine Verletzungen oder sonst irgendwas, sondern wir reden heute über die Erfahrungen, was du gemacht hast in Afrika.
Das stimmt. Weil es ist ein Jubiläumsjahr eigentlich. Also ich war vor 10 Jahren dort.
Das hätten wir bei der 10. Folge machen
müssen. Hätten wir können bei der 10. Folge machen, gell? Ja, wir versammeln ja
alles. Wir sind schlecht.
Nicht nur die Organe, aber wir versammeln ja okay, die Uhr. Aber es war Lisa. Im Oktober 2015, war ich für 3,5 Wochen in Nigeria mit einer kleinen Hilfsorganisation, die von der Med-Uni Graz aus initiiert worden ist. Und die sind dort, also diese Gruppe ist mehrmals hingefahren und hat dort unter anderem Endoskopie-Kurse gegeben. Und da habe ich dürfen einmal mitfahren, weil ich einen Chirurgen kennt habe. Der hat bei uns auf Station gearbeitet und ich habe gewusst, dass der wieder fährt. Und wir sind dann irgendwie zum Rennen gekommen. Und es war ja schon immer so auf meiner Bucketlist, dass ich einmal wirklich als Pflegekraft, also nicht als Tourist, irgendwie nach Afrika möchte, sondern wirklich als Pflegekraft und dort in einem Krankenhaus arbeiten möchte und mir das anschauen möchte. Mhm. Und ja, ich habe dann wirklich dabei sein dürfen, obwohl ich nicht einmal nach ein Jahr Berufserfahrung gehabt habe. Oder warum knapp ein Jahr eigentlich.
Knapp ein Jahr, ja.
Und war richtig, richtig spannend. Also ich habe auch bis auf den Chirurgen vorher keinen kennt vom Team, so muss man auch sagen. Also es war für mich irgendwie total aus meiner Komfortzone eigentlich. Aber es war, also ich bereue es überhaupt nicht. Und es hat mich wirklich nachhaltig geprägt, muss ich sagen.
Das glaube ich.
Und ich finde, das Hinkommen war gar nicht so schwer oder das Ankommen dort.
Man fliegt ja, Lisa.
Ja,
du hast ja nicht
nein, man kann aber auch, oh, ich fliege, weißt du. Aber das Ankommen dort war nicht so schwer, aber das Zurückkommen war, finde ich, richtig arg.
Mhm.
Weil das einfach, das war für mich wie in eine andere Welt eintauchen. Das kann man sich nicht vorstellen. Man steigt aus dem Flieger und man kommt vor, als wäre man auf einem anderen Planeten irgendwie.
Mhm.
Weil es einfach so konträr ist.
Mhm.
Und der erste Moment, der schon für mich richtig arg war, wir sind dann vom Flughafen abgeholt worden.
Ja.
Vom Krankenhaus. Also die haben so einen kleinen Krankenhausbus gehabt.
Ein Shuttlebus
haben sie gehabt. Und da ist halt umgestanden dann Sacred Heart Hospital, also das ist der Kasten, wo wir waren. Und die Leute haben dann einfach gesehen, okay, da ist dieser Krankenhaus-Shuttlebus. Da sitzen lauter Weiße drinnen.
Mhm.
Und die haben halt angenommen, das sind Ärzte, die halt da sind zur Entwicklungshilfe und die Leute haben einfach angefangen, gegen die Scheiben zu klopfen.
Mhm.
Und dann haben die immer gesagt, help my son oder ist ja wurscht, was der irgendwann, sie brauchen Hilfe oder der hat irgendeine medizinische Erkrankung und so weiter und die haben einfach Vollgas gegen die Scheiben geklopft und das war irgendwie schon ein richtig arger Moment.
Mhm.
Und da sind wir gerade mal weggefahren vom Flughafen. Und das war schon richtig prägend.
Mhm.
Dann, was auch noch arg ist, ist dort der Verkehr.
Mhm.
Also das kann man sich nicht vorstellen, wie das dort abgeht. Also
von
das,
alles, gell?
Also das ist so anders. Es gibt, weiß nicht, die haben richtig, richtig große Städte.
Mhm.
Und da leben wirklich Millionen Leute gleich einmal. Also das kann man sich nicht vorstellen, auf einen Haufen. Und die haben vielleicht in der ganzen Stadt eine Ampel. Und auf die schaut keiner. Nein, das ist richtig wild. Da fährt jeder, wie er will. Mhm. Es ist bei dem, wir sind da gefahren mit diesem Bus. Wir haben müssen von Lagos, wo auch der Flughafen ist in Nigeria, sind wir circa, ich glaube, 2 Stunden gefahren nach Abeokuta, hat das geheißen.
Mhm.
Und wir fahren da so und dann führt uns einfach einer den Spiegel weg, den Seitenspiegel. Und dem Fahrer immer gedacht, um Gottes Willen, es ist ein Unfall. Aber es bleibt nicht einmal einer stehen.
Ja, für was denn?
Der Fahrer auch nicht. Der fährt weiter, fördert der Spiegel auf einer Seite. Mhm. Das ist dort so. Das ist so. Und es ist wirklich auch, wie man oft auf die Bilder sieht, dass einfach mal irgendwann, dass 4 Leute auf einem Moped sitzen, dass irgendwelche Tiere transportiert werden, aber irgendwie, da schaut einfach
zwischendurch einmal
die Kuh. Das ist ein bisschen
groß.
Aber so eine Ziege oder so, das ist ja. Das hat wohl der Mann mit dem Moped. Also das ist.
Zwergziege.
Und dann gehen zwischendurch die Leute. Also wenn dann ein bisschen Stau irgendwo ist, da gehen ja zwischendurch die Leute dann durch und wollen da was verkaufen.
Mhm.
Und da sind aber oft 4, 5 Spuren. Und wenn dann kein Stau ist, dann geht es wieder Vollgas weiter. Und die Leute stehen dazwischen drinnen.
Mhm.
Und da haben wir richtig viel Verkehrstote und das wundert mich nicht. Also da, und ich glaube,
glaubst du, dass die Statistik dort unten wirklich funktioniert?
Nein, glaube ich nicht, aber allein wenn man sieht, beim Hinschauen warst du schon.
Die Dunkelziffer ist, glaube ich, ziemlich
fest. Nein, aber das ist richtig gut dort. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt als Touristin dort fahren kann. Ich glaube, ich komme keinen Meter weiter, weil du musst richtig, jeder, weiß nicht, du musst dir den Vorrang nehmen und so weiter, weil es gibt dort keine Regeln.
Dort, wenn du dort zurücksteckst, bist du der Arme. Also du musst durchziehen.
Und da fahrt ihr einfach mehr rein, wie beim Autodrom. Autodrom beschreibt es eigentlich gut. So, so bin ich immer bei vorgekommen.
Am Kittag.
Genau.
Ja.
Ja.
Mhm.
Also das war dann schon mal die Hinfahrt. Und wir waren dann in einem katholischen Spital.
Mhm.
Und das war spannend. Ja. Und das war bisschen so aufgebaut, quasi wie das LKH in Graz, wo man sagt, da hat man immer diese einzelnen Gebäude, wo die Fachrichtungen drin sind. Also so kann man sich das dort auch vorstellen. Wobei die Gebäude natürlich viel kleiner waren. Bloß das komplette Areal war eingezäunt oder eingemauert quasi. Mhm. Und es hat auch beim Eingang Sicherheitspersonal gegeben.
Okay.
Und wir sind da angekommen und es hat dort auch so Gästewohnungen gegeben oder so kleine Bungalows quasi, wo wir dann gewohnt haben. Und das Krankenhaus hat uns auch mit Kost und Logis quasi versorgt.
Mhm.
Und das war richtig cool, weil wir so das typisch afrikanische Essen gekriegt haben. Mhm. Weil du bist halt in kein Hotel, was das oft schon ein bisschen so, was dir westlich angepasst ist, weil es soll ja jeden schmecken.
Und das war halt Burger und Pizza immer.
Genau, und das war halt dort überhaupt nicht. Ich meine, sie wollten natürlich schon, dass es uns schmeckt.
Ja, ja.
Aber es war einfach afrikanische Kost und das war richtig cool. Ich meine, sie haben es zwar sehr mild gewürzt in ihren Augen, weil die essen ja unglaublich scharf. Also es ist richtig wild, aber es war voll cool. Und die kochen halt wirklich mit dem, was sie gerade haben. Also die haben nicht so Convenience Food. Also zumindest nicht dort, wo wir waren. Sondern wenn es halt an dem Tag Kartoffeln gegeben hat am Markt, dann haben wir dann Kartoffeln gekriegt zum Essen.
Ja.
Oder wenn sie es halt geerntet haben zum Beispiel.
Und das sind oft diese banalen Dinge aus Mehl, Wasser und vielleicht ein Gewürz.
Genau.
Wie das super gutes Fladenbrot oder irgendwas anderes, wo man sich denkt, es ist nichts dabei, gell?
Nein.
Und es.
Aber die Gewürze sind dort richtig gut und das Obst schmeckt natürlich auch ein bisschen anders, auch Gemüsesorten anders, und so weiter. Ja. Und wir haben natürlich auch so Fleisch und Fisch gekriegt, wobei da habe ich zum Beispiel nie nachgefragt, was das jetzt für Fleisch ist, weil ich hätte oft nicht sagen können, ist das jetzt, weiß nicht, ein Hühnchen? Ist ein Hühnchen oder ein Daumen? Keine Ahnung. Da ist auf besser, man schaut nicht so genau, gell?
Und vor allem, man muss auch ehrlich sagen, also diese hygienischen Bedingungen, wie.
Komplett anders.
Ja, und wie die Lagerung von dem Fleisch
jetzt. Wir waren auf einem Markt und der hat das einfach auf den Tisch liegen, das Fleisch.
Ich weiß,
sind die
in der vollen Hitze, also ich habe das auch in einem Urlaub mitgekriegt, in der Domrep, das war auch sehr schockierend für meinen Partner, für mich eben auf sowas schon eingestellt, aber das ist so ähnlich von dem Ding.
Ich glaube, drum vielleicht auch diese scharfen Gewürze. Ich weiß es nicht, vielleicht
zum Updaten, dass du die nicht durchreißt.
Nein, aber ich habe dort nie was gehabt.
Chili durch ist gescheit auch.
Ja, nein, aber ich habe nie was gehabt. Das muss ich auch sagen. Mein Monkey hat schon erwischt, aber also ich habe alles gut vertragen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwas dabei war, was nicht vertragen hätte. Und das war halt auch eine richtig coole Erfahrung, dass du sagst, okay, da ist wirklich das, was sie ja essen würden. Also das war cool. Und so vom Krankenhaus her war es schon, also wirklich komplett, ja, wie eine komplett andere Welt. Also man muss sagen, die Pflege hat dort sehr wenig zum tun gehabt.
Ja.
Also nicht auf jeder Station. Aber zum Beispiel auf der Neo-Intensiv waren es schon sehr fleißig, aber auf anderen Stationen, muss ich echt sagen, also haben die richtig wenig zum tun gehabt.
Mhm.
Also die haben alle eher Handy, Akku, Ladegerät mitgehabt und sind ganz auf dem Stützpunkt gesessen und haben dort mit dem Handy telefoniert oder irgendwelche TikToks geschaut oder keine Ahnung.
TikTok hat es dort gegeben?
Alles, ja. Also sie haben ja Internet, also da von dem her ist das alles kein Thema. Und die sitzen dort, weil nämlich die Angehörigen das Essen vorbeibringen für den Patienten.
Mhm.
Also du musst kein Essen verteilen oder irgendwas. Die Angehörigen übernehmen auch die Körperpflege. Da kommt, weil die haben ja eine recht große Verwandtschaft und da teilen sie das halt ein, dass jeden Tag ist wer anders da und das kann der Großcousin sein oder sonst irgendwer. Die kommen schon in der Früh.
Das ist in dem Stamm so drinnen, dass die jeder und den anderen pflegt, gell?
Genau. Mhm. Und die zahlen auch alle zusammen, weil es ist natürlich das Gesundheitswesen nicht so wie bei uns. Das heißt, wenn er jetzt da in ein Spital geht, dann muss er die Behandlung selbst bezahlen, auch jedes einzelne Medikament, jedes Infusionsbesteck, alles.
Mhm.
Und die zahlen auch alle zusammen in der Familie, damit sich der das leisten kann.
Wahnsinn.
Und wenn du das dann nicht bezahlen kannst am Ende, musst du so lange am Krankenhausgelände bleiben. Also die haben dort dann vor die Stationen und so geschlafen, bis du das Geld beieinander hast. Und dann darfst du erst wieder das Gelände verlassen.
Wahnsinn.
Das ist richtig wild. Und da sind halt dann die ganzen Verwandten gekommen, haben das zusammengekratzt und haben das dann bezahlt, die Rechnungen. Und Essen haben die, da ist in der Früh einer gekommen, der hat das Essen mitgehabt für den Patienten, der hat dann bei der Körperpflege geholfen und der hat dann auch mobilisiert. Die haben dort alles gemacht.
Und wir die auch dann da mit der Erstmobilisation
da
und
herum
der Physio und ich weiß nicht was. Nein, das geht doch so einfach.
Das war, ja, da haben einfach alles die Angehörigen gemacht. Das war richtig arg und halt einfach komplett anders. Und ich habe mal gedacht, weil man hat immer die ganzen Infusionen, die lahn hängen gesehen und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Da gehört einmal bei Lauf gerammt, habe ich immer gedacht. Und ich wollte dann so durchgehen und wollte einfach einmal gedacht, den Müll wegschmeißen. Und sie dann so, um Gottes Willen, nein, bitte lass das hängen. Und ich denke mir, wieso? Wir können doch ordentlich sein. Das kostet nichts. Ja, weil sie immer gesagt haben, ja, sie sind halt so arm, sie haben mal das nicht und das nicht. Und ich habe mir gedacht, Ordnung kann man trotzdem halten. Ja, es kostet nichts.
Die haben es wiederverwendet.
Und die haben es wiederverwendet. Ja. Die haben dieses Infusionsbesteck immer wieder verwendet. Also den ganzen Aufenthalt, wenn der 3 Wochen da war, Der hat immer auch Infusionsbesteck
gehabt. Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn denkt, wir wissen gar nicht, was alles desinfizieren, genau, und umwischen und abtun und dort.
Ja,
und
dort auch von den klimatischen Verhältnissen. Weißt du, war es ja oft richtig warm. Also es ist oft subtropische, der Regen und alles. Also da hat es ja vom Klima her komplett anders. Das heißt, du hast ja wechselnde klimatische Bedingungen irgendwie. Und ja, da haben wir uns gedacht, das kann nicht sein, dass da dann kein Keim am ist. Und wir haben dann so einen Abklatsch gemacht, bevor wir heimgeflogen sind, am letzten Tag.
Ja, spannend, ja.
Und es ist nichts rausgekommen.
Echt?
Nichts, was irgendwie jetzt wild gefährlich wäre.
Ja, was tun wir dann so herum?
Wir tun richtig wild herum und die haben das da 2 Wochen hängen.
Wahnsinn.
Und es passiert nichts. Es hat da keiner was gehabt. Ich hätte jetzt da nicht gesehen, dass da irgendwer, weiß ich nicht, so eine Entzündung gehabt hätte, weißt du, beim Wendflon oder, ich weiß nicht, irgendwas, was daraufhin, keine Ahnung.
Oder so.
Nichts. Und es war auch nichts an. Wir haben dann Abklatsch gemacht, mehrere unterschiedliche Infusionsbestecke, weil ich gewusst habe, die hängen schon ewig da, weil die Patienten auch schon ewig da waren. Und es ist bei kaum was rausgekommen. Und es war wirklich eine Hygienefachkraft auch mit. Also, es ist jetzt nicht
die
so, dass.
Abklatsch gemacht hat.
Genau.
Und wie sind da die Zimmern? Sind das dann so Säle?
Riesige Räume. Ja. Die halt so mit so einem Paravent, weißt du? Und ja, da ist halt das Patientenbett drinnen.
Hast du eine Intensivstation unten auch gesehen?
Ja, neo-intensiv habe ich gesehen, weil sie ja unglaublich viele Geburten haben, muss man sagen. Ja. Also da kennen sie sich richtig gut aus. Also das ist ein Sektor, wo sie richtig gut sind. Wobei ganz viele Hausgeburten sind, das muss man auch sagen. Also ganz viele sind nicht im Krankenhaus oder erst danach, weil es eine Komplikation gegeben hat.
Naja, oder die brauchen ja teilweise den Weg bis zum Krankenhaus so lang. Und wenn die das 5. Kind kriegt, da ist ja das Kind schon 3-mal auf dem
die
Weg.
Die kennen sich mega gut aus. Also die sind das gewohnt mit den Hausgeburten. Da kennt sie ja die Verwandtschaft voll gut aus. Also die Frauen untereinander helfen sie dann, die Tante und was weiß ich. Und also die haben dann ein ganz anderes Verständnis für die Geburt irgendwie, wie sie das handhaben. Und wenn es dann wirklich Komplikationen gibt, dann gehen sie in ein Spital, weil es immer was kostet. Das muss man auch dazu sagen.
Ja,
das
muss
sie dann auch leisten können, vor allem, weil die ja recht viele Kinder kriegen.
Ja.
Das heißt, das muss die halt echt dann leisten können. Und das habe ich halt auch gesehen, dass Malaria zum Beispiel ein riesiges Problem ist. Und dass natürlich da gerade die Kinder auch sehr gefährdet sind. Und da gibt es so 2 Stämme von Malaria. Und einer dieser Stämme, der geht ins Hirn und löst immer Meningitis aus. Und für mich war das unglaublich traurig, weil ganz viele Kinder da waren, die dann eben so eine Meningitis gehabt haben und wo die Eltern einfach richtig, richtig spät erst ins Krankenhaus gekommen sind, weil erstens die neurologischen Störungen vielleicht nicht gleich aufgefallen sind, je nachdem, wie alt das Kind ist.
Ja.
Aber wenn es halt noch recht jung ist, was dir fordert, das nicht gleich eine Sprachstörung nicht gleich auf, weil es vielleicht noch gar nicht richtig spricht. Und das heißt, entweder sie merken es erst sehr spät oder sie haben es gehört nicht, muss man auch sagen. Und dann kommen sie erst spät ins Krankenhaus und entweder man kann dann oft nichts mehr tun oder sie können sich auch die Antibiotika nicht leisten und dann versterben diese Kinder. Und das haben wir auch gesehen und das ist unglaublich schwer. Und wir haben uns da schon vorher ausgemacht, dass wir kein Geld spenden. Also, dass wir niemandem die Behandlung zahlen.
Ja. Und sonst kommst du nie mehr wieder weg.
Und da war ich echt froh, dass das eben die Ärzte vorher angeregt haben, die schon öfter unten waren, weil sie gesagt haben, man sieht so viel schwierige Fälle und traurige Fälle und du weißt dann aber nicht, wo fange ich an und wo, bei wem hörst du dann auf? Bei welchem Kind sagst du, nein, jetzt kann ich auch nicht mehr. Und das ist unglaublich schwer. Und da haben wir vom Anfang an gesagt, nein, wir bezahlen für kaum was, weil wir nicht wissen, wo wir dann aufhören sollen. Und wenn du mal anfängst, die Leute kommen dann ja zu dir, die sind richtig fordernd. Also wir haben auch zum Beispiel für die Kinderstation ein bisschen so ein Spielzeug mitgehabt und so Kuscheltiere, die wir dann verteilt haben. Und wir haben uns die Situation, also irgendwie, es waren ein paar Medizinstudenten dabei, haben uns dann diese Situation irgendwie so lieb vorgestellt, gell, weißt du, wenn wir dann durch die Kinderstation gehen und dann diese Teddybären verteilen und so ein Mahlzeug und so weiter. Und es ist dann irgendwie ausgeartet, also mir jetzt dann gar nicht gefallen, muss ich echt sagen, weil dann die Mütter zum Beispiel kommen und sagen, ja, wir haben daheim auch 2 Kinder und die sind auch mega arm und sie brauchen für die auch noch ein paar Kuscheltiere oder keine Ahnung was. Eine ist dann kommen, sie will meine Schuhe unbedingt haben und ich habe nur 2 Paar Schuhe mit gehabt zum Fliegen, so Turnschuhe und halt offene Schuhe, weil es mega heiß war, die was ich dort halt angehabt habe und ich hätte können keine Badelschuhe hergeben. Das wäre einfach nicht gegangen, weil der Rest, wir haben ganz viele Medikamente und so mitgehabt im Koffer, also wir haben nur minimal für uns Zeug mitgehabt und ich hätte einfach keine Badelschuhe hergeben können. Es, ich würde einfach gegangen. Nicht, nein, ich hätte dann sogar keine mehr gehabt und habe gesagt, es tut mir leid, ich gebe meine Schuhe nicht her. Und die ist mir die ganze Zeit, wo wir dort waren, immer wieder nachgegangen, hat mich immer wieder darauf angeredet und war richtig penetrant. Und genauso war es auch beim Verteilen, dass dann eben Kinder immer wieder gekommen sind oder auch die Eltern und oder immer abwechseln, was die einmal die Mama kommen fürs Kind ein Kuscheltier holen und einmal das Kind selber. Und dann haben wir ungefähr so 3-4 Sachen eingestraft und für die anderen haben wir dann nichts mehr gehabt. Also es war ein Tumult und es war dann überhaupt nicht mehr lustig und wir würden das auch nicht mehr machen, glaube ich.
Ja.
Also ich würde sowas nicht mehr machen.
Ja, und das ist, ich habe das miterlebt in der Domrep, waren wir eben aus einem Dorf, wo wir eben die Kakaoplantagen angeschaut haben. Da haben wir auch ein kleines Dorf gehabt, wo eine Schule dabei war. Und eben, wir haben diese Kindersituation auch mitgehabt. Und da hat auch einer angefangen, was herzugeben. Ein bisschen Geld und Münzen. Die haben dann echt an den Bus auch gehämmert, so, wie wir dann eingestiegen sind. Und hat der Fahrer gesagt, schauen wir, dass wir wegkommen.
Ja.
Natürlich, die leben von den Touristen, dass die dort herkommen. Und das ist, man kann sie auf der anderen Seite schon verstehen, aber das war auch so, ich habe meine Tasche gut bei mir gehabt, weil das hat gewuselt dann von den Kindern so. Also das war auch eine unangenehme, bedrängende
Situation. Es ist unangenehm, genau. Es ist dann nicht schön, so wie man sich das vielleicht vorstellt, muss man ehrlich sagen. Und sie werden dann auch richtig penetrant. Und bei uns war es halt so, dass das, wo wir waren, das war kein Touristengebiet. Also ich habe auch nie einen anderen weißen Menschen gesehen, außer die Leute, mit denen ich dort war. Und es haben zum Teil wirklich die Kinder geweint, vor allem die kleinen Kinder, weil sie noch nie einen weißen Menschen gesehen haben.
Wahnsinn, ja.
Und es haben uns ganz viele Leute immer wieder fotografiert beim Essen und überall, wo wir halt gerade waren. Und da ganz viele sind zugekommen, mal, ob wir kurz das Kind halten können. Das Kind hat vollgas geweint und sie wollten halt ein Foto haben, dass das Kind, was da von einem weißen Menschen gehalten wird. Weil es halt so was Außergewöhnliches war, weil in dem Gebiet das einfach kein... Ja, das ist kein Touristen-Hotspot. Und für sie war das einfach was Außergewöhnliches. Also die Erfahrung war richtig arg. Dass da Kinder weinen, weil du einfach eine andere Hautfarbe hast. Oder dass du überhaupt was Außergewöhnliches bist, egal ob jetzt positiv oder negativ, weil du einfach eine andere Hautfarbe hast.
Kann man sich gar nicht vorstellen, gell?
Kann man sich nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass die da Leute fotografieren oder komisch anschauen, weil du eine weiße Hautfarbe hast. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da haben wir schon gedacht, arg, wie es dann oft den anderen Menschen geht, wenn es bei uns sind.
Ja.
Was du ein bisschen so außenseitermäßig oft behandelt wirst. Also andere richtig,
Richtung jetzt sogar.
Ja, richtig, richtig wild eigentlich.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Also das war eine Erfahrung.
Und hast du, das mitkriegt man vielleicht, das, hast du das vielleicht nicht so, Personalschlüssel, hast du da irgendwie was? Immer sicher schwer zum sagen.
Nein, glaube ich nicht, dass die da irgendeine spezielle Berechnung haben.
Das
könnte ich jetzt nicht sagen.
Aber hättest du irgendwas Gefühl gehabt, so waren viele Pflegepersonen oder hat gut ausgereicht?
Ich meine, sie haben schon gesagt, sie könnten auch mehr Personal brauchen, so wie halt alle sagen, mehr Gehalt und mehr Personal.
Weißt du, was sie verdienen?
Ich glaube, nicht so schlecht. Also in afrikanischen, also die Währung war ja richtig wild, weißt du, wenn du 50 Euro umtauscht hast, hast du auf einmal, weiß nicht, 100.000 afrikanische irgendwas gehabt.
Hast keinen Platz gehabt in
der Geldtasche. Nein, das war ein Stapel, ich habe mich gar nicht auskennt. Ich habe gedacht, ich hab da jetzt irgendwas falsch gemacht. Aber es ist, nein, es ist einfach...
Ich habe ein Haus gekauft, irgendwas.
Kann man da jetzt irgendeine Steppe kaufen, mein Teil. Aber das ist, ja, also das ist Umrechnen, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde vom Personalschlüssel
her... Du hast halt keine Umrechnungstabelle, verliert nicht dabei gehabt.
Ich habe den nicht mitgehabt. Aber ich finde, ja, also vom Personalschlüssel her hätte ich gesagt, es ist nicht so schlecht von der Pflegekräfte her. Von den Ärzten her, ja, geht's. Aber die haben halt eine ganz andere, also nicht alle, aber zum Teil schon eine andere Arbeitseinstellung. Vieles positiv, aber manche Sachen, ich weiß nicht, ich finde, ja, oder sind wir so gehetzt? Das weiß ich eben nicht.
Vielleicht ist es die unsere Gesellschaft so.
Generell, also dort unten, da habe ich echt das Gefühl gehabt, die Zeit ist viel langsamer vergangen. Es war einfach viel gemütlicher. Weißt du, da bin ich wie so ein aufgescheuchtes Händel herumgelaufen. Da habe ich gesagt, jetzt Visite, wie schaut's aus, tun wir mal was. Weil da sitzen einmal und trinken einen gemütlichen Kaffee, die Ärzte.
Ja.
Und der Chef von der Chirurgie, der war sehr angetan von mir, ja, der wollte immer, dass er in sein Harem kommt. Ja, eher nicht. Ich kann sogar in Österreich wohnen bleiben, ich muss noch ab und zu besuchen. Aber er hätte noch bloß in sein Harem.
Nicht schlecht, Lisa. Wie viel wärst du gewesen?
Ich weiß es nicht. Habe ich nicht hinterfragt. Also, ich habe generell nicht so das Interesse gehabt an seinem Harem.
Wäre interessant gewesen.
Ja. Aber der hat mich dann überall hin mitgenommen, weißt du, und da habe ich dürfen mal die Assistenzärzte da, hat er mir mal mitgeschickt, weil ich gesagt habe, ja, gehen wir jetzt mal Visite, und hat immer zu sehen gesagt, geht's mit dir? Ich müsste das jetzt machen. Oder Verbandswechsel oder so weiter. Weil es sitzen dort einmal, 1,5, 2 Stunden, trinken einen Kaffee, gehen vielleicht ein paar Fälle durch oder auch nicht.
Ja.
Und dann starten sie gemütlich in den Arbeitstag und gehen einmal Visite und das kann auch locker mal eineinhalb Stunden dauern. Mhm. Oder so gemütlich durchspazieren.
Ja.
Weißt du, weil man denkt, da kommen wir ja nichts weiter, die Ambulanz treten voll und die Leute warten dort und wenn du nicht dran kommst, dann musst du am nächsten Tag halt wieder kommen.
Ah, schlecht.
Ja. Und die warten halt dort und sie gehen da gemütlich durch.
Das ist, auch,
das ist komplett eine andere Einstellung.
Wir haben das eben im Urlaub auch miterlebt. Ich habe mir gesagt, wir haben es mal eingeben. Schauen wir mal, ob sie, wenn sie in 3 Tagen kommen, ist es eh früh. Ja. Weil das ist dort nicht so gewesen. Nein. Und wir haben eine Baustelle vor unserem Hotel gehabt, gell, die in so eine Mauer errichtet. Gell, und wir sind halt echt oft vorbeigefahren. Und echt oft. Also da ist nichts weitergegangen. Also
wir haben nicht diese Hektik, weißt du, was ich meine?
Das ist.
Und es kann auf irgendeine Art und Weise, denke ich mir halt, okay, ja, wir sind halt so, weiß nicht, ein bisschen so erfolgsgetrieben und wir müssen immer irgendwelche Parameter erfüllen oder Statistiken erfüllen und so weiter. Und wir haben so einen strikten Tagesablauf, was wann schon erledigt sein muss. Das gibt's dort nicht. Das gibt's dort nicht. Die starten gemütlich im Tag und wenn es dann heißt, so, jetzt gehen wir mal noch bei, jetzt operieren wir mal ein paar, dann wird halt operiert.
Wenn du Glück hast, bist du dabei.
Du bist vielleicht dabei oder auch nicht. Und wenn du ganz viel Glück und Geld hast, dann hast du sogar einen Anästhesisten dabei.
Cool.
Ja.
Und weil was kriegst du sonst für eine Narkose, wenn du keinen Anästhesisten hast?
Dann ist nur die Anästhesiepflege dabei. Aha. Also ich bin einmal, habe ich gesagt, möchte ich zuschauen bei so einer rein afrikanischen OP, weil wir haben noch einen Chirurgen mitgehabt und einen Anästhesisten. Und die haben natürlich auch unterstützt, aber haben nicht bei jeder OP dabei sein können, weil oft natürlich 2 OPs oder 3 OPs gelaufen sind. Und es ist ja auch so, das kann ja sein, dass dann nochmal Stromausfall ist, weißt du, da haben wir kein Licht mehr im OP oder der Sauger geht nicht, also das ist ganz weird. Und ich habe gesagt, ich möchte wirklich einmal so eine typische OP sehen, weil jetzt rein die afrikanischen Ärzte sind. Und da war einfach, also es war eine Blinddarmoperation und er hat sich einen Anästhesisten nicht leisten können. Und deshalb war noch die Anästhesiepflege und er kriegt dann halt die Sedierung. Aber der bewegt sich, also der wird dann ganz arg fixiert. Weil sie der, wie bei uns, wie bei der Darmspiegelung, weißt du, bei uns kriegst du das bei der Darmspiegelung. Und der wird so operiert. Und die haben auch Medikamente, die bei uns ja nicht mehr zugelassen sind.
Ja.
Weil ich dann gefragt habe, was sie da so spritzt. Und ich habe das gar nicht verstanden, was das ist. Und ich habe mir das dann erklären lassen von unserem Anästhesisten. Und der hat gesagt, dieses Mittel gibt es bei uns nicht, weil es so stark halluzinogen wirkt. Darum wird das bei uns nicht mehr verwendet. Und man hat das auch gesehen, weil die Leute dann ganz arg im Durchgang waren. Und ja. Also richtig wild. Und auch während der Operation kann es sein, dass der dann so zuckt oder so, gell?
Also, über den Bauch drüber geschnitten.
Und so richtig, weißt du, also sie ein bisschen bewegt, gell? Dann spritzt sie ein bisschen was nach. Aber der bewegt sich, also es ist richtig, richtig arg. Und ich wollte es dann auch kein zweites Mal sehen, muss ich ehrlich sagen, weil es für mich irgendwie, weiß ich nicht, ganz arg war. Also generell, und auch wenn sie so ein Konzil gebracht haben, weißt du, von irgendeinem Facharzt, so, die haben auf WhatsApp geschrieben, du, wir brauchen das und das, der hat das und das. Oder mal ein Röntgenbüttel, weißt du, anfotografiert und dann hingeschickt auf WhatsApp. Und dann hat der halt irgendwas zurückgeschrieben. Das waren die Konzile.
Wahnsinn, das können wir uns alle nicht vorstellen.
Können wir uns nicht vorstellen.
Ja.
Und also noch wirklich so diese klassischen Röntgenbüttel, weißt du, wie man oft auch noch in den Filmen sieht, so aus,
was der Ausdruck.
Ja, genau. Wir haben es halt gegen die Zoom gehalten.
Er braucht man nicht.
Er braucht man nicht.
Er braucht man nicht. Und die Sonne wird dort gehen.
Und dann sind die 2 Assistenzärzte gestanden und haben gesagt, ja, nein, der.
Da ist ein Schatten. Den Herzbeutel der Ost vom Wampf.
Nein, der gehört punktiert beim Herzbeutel. Und dann habe ich mir gedacht.
Die Lisa denkt mir, nein.
Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht. Ich sehe das da nicht. Aber ich bin halt auch kein Arzt, gell? Aber irgendwie hat es mir dann doch keine Ruhe lassen, weil die so geredet haben, ja, dann müssen sie jetzt dann einstechen. Und dann haben wir gedacht, ich weiß nicht. Und dann habe ich von uns einen Anästhesisten geholt, weil ich den als erstes angetroffen habe und habe gesagt, mal bitte schon mit, weil die wollen da den Herzbeutel punktieren. Und er schaut sich dann das Röntgenbild an und sagt, was seht ihr da? Und es war dann einfach der Herzschatten. Und ich habe dann zu sich gesagt, aber wo hätte man das Material gehabt für die Herzbeuteltamponade? Und dann schauen sie sich so gegenseitig an, ach so, nein, haben wir nicht da. Hätten wir nicht machen können.
Hätten wir ausbauen müssen.
Hätten wir das Material eh nicht gehabt.
Aus dem Moped ausbauen.
Ja, und vielleicht wäre ich nicht mit dem Moped da gewesen. Und der Moped-Unfall einfach einmal.
Mit der Kur.
Nein, es war wirklich, das ist schon richtig arg. Oder auch, wenn du EKs brauchst. Also ich habe das wirklich erlebt, dass ein Arzt.
Blutkonserven sind das.
Ja, dass ein Arzt Blut spendet. Wahnsinn. Und der dann direkt zum Patienten kommen. Wahnsinn. Also der hat gesehen, er hat die gleiche Blutgruppe und hat der Arzt dann gespendet. Weil sonst hätte man keine EKs gehabt. Also es ist richtig wild und es ist halt eine ganz andere Welt. Oder also diese roten Stopperl, die wenn wir aufmontieren, wenn wir Infusion abhängen, weißt du, beim Venflon. Du hast immer das Survey und wenn das verloren geht, hast
die
du ein mega Problem.
Die haben einen coolen Namen, aber ich vergesse es immer. Ich jeder so ein roter Stöpsel. Ja, ich werde dir das nachliefern. Einmal.
Ja, wie die Organe, gell?
Ich bestelle es ja regelmäßig, also von dem habe ich gesagt, aber ich vergesse es.
Ja, aber du hast einen pro Patienten, also der kauft dann halt mit bei der Apotheke. Mhm. Und den darfst du ja nicht verlieren dort. Also der darf kurz einmal runterdurst.
Wenn du denkst, wie viel hast du in deinem Kassack immer drinnen
gehabt hast. Also du weißt schon nicht mehr, wohin, weil du es vergisst. Oder keine Ahnung. Ja. Wir wissen da fast ein bisschen. Ja. Und für den ist das so ein heiliges Ding. Und Gottes Willen, den darf man ja nicht wegtun. Der darf ja nicht verloren gehen. Also es ist richtig eine komplett andere Welt.
Ja, und dann muss man ehrlich sagen, und wir reden über gewisse Standards, für die dass das absolut normal ist. Und bei uns hat man die Möglichkeit, von einem Arzt, von einer Ambulanz in die nächste zu hupfen, sie 7000 Meinungen einzahlen, auf der Seite alles gut, braucht man nichts reden, es ist alles gut, das kann sich jeder mal vertun und das ist auch, finde ich, ist auch okay, dass das jeder macht, aber wir wollen bitte nicht so ein Gesundheitssystem haben, wo wir auch rote Stöpsel haben.
Ja, was das selber zahlen muss, weil dann stellt sich schon mal die Haare auf, wie viel das Labordiagnostik kostet, auch bei uns.
Ja.
Aber das fällt dann nicht auf, weil uns ist da kein Mangel. Wir können so viel Infusionsbesteck verwenden, wie wir wollen. Wir können 100.000 rote Stöpsel im Kassack haben und davon zwei verwenden, ist auch scheißegal. Ja. Wir haben einfach, bei uns fehlt es an dem nicht. Und das war für mich richtig arg, das
ein zu sehen. Harnstreifentest kostet fast 2 Euro.
Mhm.
Und das ist einfach nur, jetzt musst du denken, in jeder Gynambulanz, ich glaube, in jeder Notaufnahme, wenn du jetzt irgendwas in die Richtung hast, wird der Hahn einfach, das ist so oft, wird das Thema, das kostet dir 2 Euro, dass du das Streifel da rein tust, in das Gerät rein und dann druckt er das
auf. Ja, und die Frage ist, brauchst du das wirklich immer? Was
nein, sicher nicht.
Das Gleiche ist beim Labor und das war halt schon cool in Afrika, weil du hast diese gewisse Diagnostikmöglichkeiten nicht.
Mhm.
Und da lernst du dann schon noch einmal wirklich den Patienten anzuschauen, also diese klinische Untersuchung.
Ja. Das, was ganz viel bei uns verloren geht.
Genau, diese Anamnese und diese klinische Untersuchung.
Mhm.
Und das war schon wieder cool.
Mhm.
Also da habe ich ganz viel mitnehmen können.
Das glaube ich. Ist sehr spannend. Ich hätte sowas ja auch immer sehr gern gemacht.
Mhm.
Aber
kannst du ja noch.
Na, jetzt ist der Zuschauer.
Also ich würde sofort, wenn die Kinder älter sind, würde ich sofort wieder fahren.
Ja, vielleicht, wenn...
Aber ich finde, das ist eine Entwicklungshilfe. Ich finde den Begriff mittlerweile, also seit ich dort war, ein bisschen fragwürdig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass das jetzt zum Teil... Also die Frage ist, wollen wir wirklich, dass das so werden wie wir? Weißt du, wie man? Natürlich möchte ich, dass die auch gute medizinische Versorgung haben.
Das ist eine interessante Frage, ja.
Ja, aber ich möchte ihnen nicht unseren Stil aufzwingen.
Nein, weil die so...
Wir arbeiten einfach anders und irgendwie funktioniert es. Und vielleicht funktioniert es ein bisschen schlechter und ist nicht so effizient wie bei uns und nicht so getaktet, aber irgendwie funktioniert es und im Großen und Ganzen passt es für sie.
Mhm.
Weil ich bin da immer durchgesagt, so jetzt Visite, jetzt das, gell. Der eine hat immer gesagt, ich bin strenger wie seine Mutter. Und das sind sie nicht. Nein. Und da denke ich mir, okay, irgendwann musst du dann sagen, ich möchte gar nicht meinen Stil aufzwingen.
Ja.
Und zum Beispiel haben sie dann gesagt, ja, da ist immer eine Pflegerin mitgegangen und hat die ganzen Visitenmappen geschleppt. Und ich habe dann einmal in einem Lager von See angefunden, so einen Visitenwagen. Habe den dann einfach putzt und bin dann am nächsten Tag mit dem Visitenwagen dahergekommen und alle haben gesagt, wow, ob ich da, wie ich den daher transportiert habe von Europa.
Ich hab mir Koffer
zusammengelegt. Der war bei euch im Lager.
Ja.
Sag, den habt ihr eh sowieso gehabt, das ist nicht von mir. Mhm. Den haben sie einfach vergessen.
Mhm.
Aber das ist ein bisschen so die Mentalität, was du in deinem Krankenhaus vorherrscht ist. Gell?
Mhm.
Und ich denke mir, okay, das mit dem Visitenwagen muss jetzt nicht sein, aber dass sie einfach sagen, okay, wir gehen halt 2 Stunden Visite, weil wir haben die Zeit und die Leute warten halt bei uns länger in der Ambulanz, das ist halt einfach so.
Ja.
Oder so wie wir einen Endoskopie-Kurs dann gemacht haben für die Ärzte und wir haben das so durchgetaktet, um 9 Uhr fängt es an, dann ist der Workshop, dann ist der Vortrag und sind die Leute gekommen zwischen 9 und 11.
Ja.
Da waren schon 2 Workshops vorbei.
Ja. Ja.
Weil das ist bei denen so.
Die
fahren einmal gemütlich los und wenn der Verkehr dann halt wild ist, dann kommen wir uns halt später.
Das ist aber,
das ist scheißegal.
Das haben wir in der Ambulanz auch miterlebt. Wir haben ein paar Patientinnen gehabt, eben Afrikanerinnen und so weiter, die sind einfach gekommen, die sind erschienen zu ihrem Termin, muss man nicht sagen, die kommen nicht, sondern sie erscheinen.
Mhm.
Dann hat sie von Weitem schon herblärt, also durch den Gang, jeder gewusst, weil sie immer wieder mal zur Kontrolle gekommen ist, wer sie ist. Das heißt, ist sie schon anmelden können, gell?
Mhm.
Wenn sie die E-Card umgegeben hast, musst du früh glücklich sein, weil dann hat sie sich oft in die Ambulanz hingesetzt und hat sie mal ihr Mittagsschlaf gemacht. Sie hat ihre 5 Kinder dabei gehabt, die haben tun und lassen können, was sie wollen. Die sind rausgelaufen, aber wir haben alle gedacht, oh Gott, was die da laufen, die kleinen Kinder auf die Straße raus und hin und her in den Innenhof. Das war für sie war tiefenentspannt. Und wir haben dann gewusst, wir sind zu ihr hin, haben sie dann anstoßen müssen und sagen, sie ist jetzt dran als Patientin, weil sie hat einfach geschlafen. Das war für sie
das ist dort normal, du wirst dann nicht geweckt.
Ja.
Und was man auch sagen muss, und das finde ich schon irgendwie auch cool in der Kultur, dass sie, also diese Offenheit, das sind die Afrikaner.
Mm.
Das sind richtig offen und gastfreundlich, auf jeden Fall. Und es gibt ja dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und es kommt aus Afrika. Und bei denen ist es wirklich so, mein Kind ist dein Kind. Mhm. Oder umgekehrt. Das heißt, der nimmt an, dass wenn das Kind auf die Straßen läuft und da ist irgendeine Gefahrensituation, dass ein anderer sagt, hey, pass auf.
Mhm. Was
bei denen ist das nämlich so.
Was mich interessieren wird, das könnte man echt mal nachschauen, ob es da vielleicht wirklich eine Statistik gibt oder eine Studie gibt, Burnout-Zahlen, Kennzahlen.
Ich weiß nicht, ob das, also vielleicht in größeren Städten schon, aber ich weiß nicht, ob das überall so erfasst ist.
Nein, das ist sicher viel schlechter.
Weil sie haben auf diese Diagnostikmöglichkeiten und gewisse Berufsgruppen, weiß ich nicht, wie da das Netz ist, das an Psychologen zum Beispiel.
Aber vielleicht gibt es irgendwas, ja, weil die so anders und entschleunigt leben, mhm, wie wir.
Ich glaube, in Großstädten oder Südafrika, Kapstadt, so in dem Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass das schon sehr westlich ist und dass das da nicht so ist. Mhm. Vor allem, ja, ist da auch die Kriminalität so hoch, also da gibt es ja wirklich Zentren, wo es nur so Schusswunden und so, mhm, vor allem Wundverletzungen behandeln. Also ich glaube, da ist es schon anders, aber dort, wo ich war, ist es extrem entschleunigt.
Nein, müssen wir
mal schauen. Tragische Fälle, und es gibt natürlich Akutsituationen, aber prinzipiell ist es dort extrem entschleunigt. Mhm. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist es aber auch nicht schlecht. Mhm. Also es muss ja nicht schlecht sein, wenn das Leben nicht ganz so schnelllebig ist.
Das stimmt.
Also
ja. Das
war schon cool.
Ja, coole Geschichten.
Was vielleicht noch arg war, wenn wir zum Beispiel jetzt aus diesem Krankenhausareal ausgegangen, mhm, sind, das haben wir nur dürfen mit Militärbegleitung, mhm, weil wir eben die einzig Weißen waren in dem Gebiet und sie gesagt haben, es kann natürlich sein, dass wir überfallen werden. Mhm. Darum haben wir für Ausflüge Militärschutz gekriegt. Und das ist ein richtig arges Gefühl, wenn vor und hinter dir einer geht mit einer Kalaschnikow. Mhm. Also das war richtig arg. Mhm. Und wir haben dort auch so einen Markt besucht eben, wo einerseits so Obst, Gemüse und Fleisch verkauft worden ist. Und dann hat es noch so einen zweiten Markt dabei gegeben, wo so andere Sachen verkauft worden sind, wie ein Fledermauskopf oder ein Kotzenschädel. Also
andere
ganz,
Sachen.
Ja, also die haben ja so nach diese Heiler, gell?
Ja.
Und das ist das ist Schamanische. Und wenn die halt dann, die schreiben halt auf, wir brauchen jetzt für das und das Ritual, keine Ahnung, einen Kotzenschwarf oder ich weiß es nicht. Und dann kannst du und dann kannst du dort bei diesem Markt kaufen. Mhm. So Schlangenhaut oder irgend sowas. Mhm. Das war cool. Richtig arg da durchgehen. Mhm. Ja. So viel
dazu.
Zu Afrika.
Aber uns fehlt noch das Organ der Woche.
Jetzt kommt das Organ der Woche, ohne Organuhr. Aber das Organ der Woche, wenn wir das
Herz... Erwähnt es nicht immer, Lisa, weil...
Ich will ein bisschen Salz einstreuen. Weil du lieferst es dir noch. Den ganzen Tag liefert sie noch.
Rund um die Uhr.
Rund um die Uhr. Genau, so war es um die Folge. Wenn ich lese rund um die Uhr, dann ist es die Organuhr.
Die Margarita präsentiert die Organe. Endlich hat sie es zusammengebracht.
Ich habe mir gedacht, das Herz...
Ja, warte, ich muss meinen Stift nehmen, ich muss gleich aufschreiben, Organuhr.
Ja.
Okay, einmal.
Ja.
Warte.
Genau. Ui, wieder Geräusche. Aber diesmal ist es nicht der Geschirrspüler.
Nein.
Gott sei Dank. Jetzt habe ich wirklich meinen Moment. Obwohl, heute habe ich eh früh geredet.
Ja, passt eh.
Ja. Also, das ist eigentlich ein bisschen Ungleichgewicht.
Warum?
Ja, weil ich heute so viel geredet habe.
No. Aber ich war ja nicht in Afrika.
Das stimmt.
Also...
Aber das Herz hat
trotzdem. Ich wollte gerade sagen, du schaffst das, Lisa. Ich glaube ganz fest an dich.
Du haltest mir die Daumen.
Ich halte die Organuhr.
Die Organuhr. Ich halte die Organuhr.
Halt mir die Organuhr.
Dann passt.
Fang an, Lisa. Wie haben wir Organ der Woche?
Ja, genau. Das Herz habe ich mir entschieden, weil das Herz quasi das erste Organ ist, das voll funktionsfähig ist.
Mhm. Passt, also, bin ich auch voll gut zur Folge.
Ja, mein Herz schlägt ja ein bisschen für Afrika. Und das Herz fängt an, beziehungsweise kann man es im Ultraschall, kann man die Herzschläge sehen in der 9. bis 12. Schwangerschaftswoche. Also eigentlich schon recht früh.
Ja, manchmal sogar noch früher.
Ja, also kräftig genug, sagt man so, ab der 9. Ja, hat man die Chance.
Das erste,
also,
war so ein bisschen das Flimmern.
Ja, genau, damit sie es wirklich sicher sagen können. Ja. Also je weiter du natürlich bist in der Schwangerschaftswoche, desto besser kann man es darstellen. Aber das war irgendwie interessant. Plus die Funktion, ich glaube, das ist eh jedem klar, dass es für einen Blutkreislauf das zentrale Organ ist. Und dass wir ca. 4,5 bis 6 Liter Blut im Körper haben und das Herz pumpt es mit ca. 100.000 Schlägen pro Tag durch unseren Körper.
Und und weil du jetzt gerade die Menge gesagt hast, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir so 15 Röhrchen bei euch Blut abnehmen, gell, es passiert nichts. Wir haben genügend.
Weil dann immer dann der 6 Liter Opa.
Kommt schon wieder noch.
Es rennt noch.
Nein, aber das ist immer so, um Gottes Willen, so viel habe ich dann. Es sind Milliliter, was wir da abnehmen.
Das ist wirklich immer auch bei einer Blutung, dass es oft mehr ausschaut, als es wirklich ist.
Ja.
das ist es leider. Aber schlussendlich ist es dann gar nicht so viel.
Also, außer es ist wirklich
die Oberschenkel-Lehre, aber sonst. Das vielleicht ist schwierig, aber ja. Ansonsten, es ist so groß wie eine Faust, das Herz. Mhm. Und es wiegt ca. 300 Gramm, außer bei Sportlern, weil es ja auch ein Muskel ist, kann es ein bisschen größer sein und ein bisschen schwerer.
Mhm.
Und auch der Ruhepuls kann bei Sportlern ein bisschen niedriger sein, weil sonst ist er ja zwischen 60 und 80.
Ja.
Und ich habe das echt immer wieder gesehen bei den gesunden Untersuchungen, dass gerade bei sportlichen Menschen der Ruhepuls niedriger ist.
Da denkst du, boah, geht's dem noch gut?
Geht's dem noch gut?
Mhm.
Mhm. Passt alles.
Aber er lebt.
Na, oft sehen sie es auch selber bei der Smartwatch, weil viele haben das ja und sehen dann, aha, okay, ich bin da immer ein bisschen unter der Norm. Also jetzt keine 30, natürlich Ruhepuls, gell? Ja. Aber halt ein bisschen niedriger und viele machen sich dann Sorgen und man kann es natürlich dann abklären. Aber prinzipiell ist das oft bei sportlichen Menschen so. Also habe ich das ganz oft gesehen. Ja, ansonsten, es wird in zwei Hälften geteilt.
Mhm.
Es gibt zwei Kammern und zwei Vorhöfe, das kann man auch dazu sagen. Bloß was für mich immer so mega interessant ist, ist dieses Leitsystem, dieses elektrische. Weil es muss sich das Herz ja irgendwie zusammenziehen.
Ja.
Ja, das Herz muss ja irgendwie klopfen.
Irgendwas muss.
Wieso zieht sich das der Muskel zusammen? Und es ist ein elektrisches Leitsystem und das finde ich mega spannend. Und wir haben, glaube ich, in der letzten Folge eh drüber geredet, dass ihr Kalium injiziert habt. Bei diesem Fetozid, glaube ich, heißt das,
oder? Ja.
Und Kalium spielt unter anderem eine Rolle, genauso wie Natrium und Calcium.
Ja.
Und diese drei Mineralien lösen das aus, dass da bei diesen Zellen entweder der Zellkern positiv oder negativ ist oder der Zellinnere positiv und negativ. Und weil das eben
die umgekehrt Batterie ist, wieder funktioniert.
Genau.
Ja.
Und weil das umgekehrt eben ist, also zum Beispiel innen positiv, außen negativ, durch diesen Austausch von den Mineralien entsteht eine elektrische Spannung. Und dadurch kann der Sinusknoten, den wir da haben, das ist wie ein natürlicher Herzschrittmacher, gibt dann diese Impulse ab und dadurch zieht sich unser Herz zusammen.
Genau, und wenn es so eine Störung gibt, kriegst du den Herzschrittmasser.
Masser, den Macher.
Der dieses genau. Ding übernimmt.
Genau.
Diese Funktion
also
übernimmt.
Also man hat eigentlich einen natürlichen Herzschrittmacher und wenn der das dann nicht mehr da bockt, dann kann man künstlich einsetzen.
Genau.
Und dann gibt es noch den AV-Knoten. Ich finde, das ist ja so ein ausgeklügeltes System. Ich liebe ja die Anatomie. Darum bin ich auf das Organ der Woche gekommen, weil ich ja die Anatomie des Menschen so liebe.
Ja, ist eh so.
Das ist echt so ein ausgeklügeltes System, weil es gibt den AV-Knoten, weil es muss sich nämlich der Vorhof vorher zusammenziehen, kurz vor den Kammern.
Mhm.
Und damit das passiert, gibt es noch einen Knoten, der das steuert.
Also nochmal ein Leitsystem.
Noch einmal, genau.
Der weiß, okay, ich muss vorher schalten.
Der bremst ein bisschen Schalter. Den Impuls zu den Kammern und schaut, dass die Vorhof
das zuerst entzerrt und dann das andere.
Zuerst den Impuls kriegt und dann nachher die Kammern.
Schon ausgeklügeltes System. Und ich habe mir immer in der Schule gemerkt, Linksherz ist, wenn man ein Linksherz, also Insuffizienz hat, dann ist es mit der Lunge. Also dieses L, links und Lunge.
Aha, ja, das ist eine gute Eselsbrücke.
Diese Eselsbrücke habe ich mir gemerkt, ja.
Und es staut sich dann ja bei einer Linksherzinsuffizienz auch zurück. Also man hat dann oft diese Lünge. Das genau. Nächste Mal die Lünge.
Genau, weil eben das Herz zu wenig Kraft hat, dass es die ganzen Systeme aufrechterhaltet und das Ganze weiter befördert, ist es eben, dass das dann einen Rückstau kriegt.
Genau.
Und Linksherz ist Lunge.
Genau. Ja, so viel zum Herzl.
Supi. Gott sei Dank pumpt.
Gott sei Dank pumpt. Ist sehr arg. Ach. Das ist schon ein Wahnsinn, die Anatomie, gell?
Ja.
Das ist, ja.
Und wenn man verliebt ist, pumpt es ein bisschen länger. Oder schneller.
Kommt drauf an.
Sicher. Das tut schon.
Ich glaube auch.
Das tut's. Na gut, passt. Das passt,
haben,
oder?
Ich glaube, wir lassen es sein.
Mhm. In diesem Sinne.
Bleibt gesund.
Und
wir hören uns.